herzlich willkommen zu Artist on Air. Heute mit dem B2B SaaS-Investor Chris Stein von PSG Equity.
Das heißt, für uns ist es extrem wichtig, auch im Development, sich auf die Core-Use-Cases zu fokussieren. Und das sind oftmals nur 15, ja, im Prinzip das, warum, was die Endkunden am meisten benutzen, ja, und das immer besser zu machen.
Kaum ein Thema hat unsere Branche in den letzten 2 Jahren so geprägt wie der Begriff profitables Wachstum. Und genau darum soll es heute auch gehen. Ich habe mit Chris Stein von PSG Equity oder PSG Equity gesprochen, wie es GründerInnen von B2B-SaaS-Firmen eigentlich konkret operativ gelingen kann, den Switch von Wachstum um jeden Preis auf eben jenes profitable Wachstum wirklich hinzubekommen. Wir sind die wichtigsten Treiber auf dem Weg zum profitablen Wachstum in unserem Gespräch mal durchgegangen. Warum Product Market Fit eine wichtige Voraussetzung dafür ist. Wir haben besprochen, wie die Standardisierung beim Produkt und bei Arbeitsabläufen beitragen kann, welche Rolle dabei eigentlich auch strategische Akquisitionen und M&A spielen können und noch ein paar weitere Aspekte. Chris ist nach einem absoluten Bilderbuchlebenslauf zu PSG Equity nach London gewechselt, wo er mit seinem Team schon über 70 Investments in B2B SaaS getätigt hat und aktuell einen der größten europäischen Fonds für B2B Software managt. 2,6 Milliarden Euro hat PSG Equity dafür im letzten Jahr eingesammelt, nur für Europa, die jetzt ausgegeben werden möchten. Wer also verstehen will, wie Chris und sein Team darüber nachdenken, kann bei einem der nächsten Artist on Tour Events dabei sein, weil PSG diese als einer von unseren Ecosystem Partners unterstützt oder kann sich jetzt zurücklehnen und einfach zuhören. Und damit direkt rein ins Gespräch mit Chris Stein von PSG Equity und mit mir, Janis Bandorski.
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Herzlich willkommen, Chris, bei Artist on Air.
Danke, Janis.
Ja, super cool, dass du dir die Zeit nimmst. Ich weiß, ihr seid ziemlich busy. Ihr habt vor gar nicht allzu langer Zeit einen riesigen neuen Fund geraced und seid mächtig weiter am Investieren. Aber bevor wir darauf einkommen und hier ganz konkret über die Treiber von profitablem Wachstum dann auch sprechen, vielleicht einmal ganz kurz im Schnellabriss, wer bist du eigentlich, Chris? Du hast nämlich einen super beeindruckenden Lebenslauf und wie hat es dich dann zu PSG verschlagen? Vielleicht kannst du ja einmal die Reise im Schnelldurchlauf für uns durchgehen.
Ja, klar, sehr gerne. Also ich bin in Mainz aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe dann BWL studiert, war dann im Investmentbanking, im M&A-Bereich aktiv, vor 13 Jahren bin ich nach London gezogen, seit 11, 12 Jahren bin ich im B2B-Software-Private-Equity-Bereich unterwegs und seit 4 Jahren bei PSG. Vor vier bis fünf Jahren haben wir hier in Europa angefangen, das heißt von relativ Anfang an mit dabei und betreue hier 6 unserer 25 Portfoliofirmen in Europa.
6 und 25 in Europa, okay. Nochmal einen kleinen Schritt zurück, so wenn du ins Investmentbanking gegangen bist, dann warst du wahrscheinlich vorher an der Uni, hast du in Mainz studiert oder wo hast du deine Ausbildung gemacht?
Nee, ich bin in Koblenz, habe ich studiert an der WU. Genau, bin dann zu Morgan Stanley, habe ich in Frankfurt angefangen, im M&A-Bereich, bin dann zu Barclays Capital gegangen in Frankfurt und London, war davor noch, habe ich noch ein MBA in den USA gemacht und bin dann 2013 ins Private Equity Geschäft
eingestiegen. Also keine ganz untypische Karriere für einen WHUler damals. Triffst du ab und zu noch alte Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter jetzt in deinem beruflichen Kontext?
Ja, nee, absolut. Also gerade auch im Private Equity Bereich gibt es da einige, aber auch viele Gründer natürlich. Ich glaube, da ist auch die WHU bekannt. B2C oftmals, aber auch im B2B Software Bereich. Also von daher, das Netzwerk ist ja, ist sehr gut, ja, muss man sagen, gerade in Deutschland.
Das muss ja ungefähr die Zeit gewesen sein, als du da warst an der WHU, als man sich dann die Frage gestellt hat, gehe ich in eine Top-Tier-Beratung, gehe ich ins iBanking oder M&A oder gründe ich was Eigenes? Gab es diese drei Schichten dann sozusagen auch in deinem Jahrgang? Oder diese drei Cluster?
Ich weiß gar nicht, wie sich das verändert hat, aber absolut. Ja, das sind, also viele sind, wahrscheinlich die meisten sind in die Unternehmensberatung gegangen. Ich würde sagen, danach, ich sag mal, damals war noch Rocket Internet sehr groß und da gab es viele, ich sag mal, Neugründer, also Gründer. Investment Banking war dann gar nicht mehr so en vogue. Ja. Aber ja, das sind wahrscheinlich so die drei Berufswege, die meisten gegangen sind.
Was hat dich beim Investment Banking so gereizt nach deiner ersten praktischen Erfahrung?
Ich hatte halt Praktikas gemacht also bei der Unternehmensberatung, bei Corporates und Investment Banking. Ich hatte immer eine Affinität zu, ich sag mal, für den Finanzbereich und habe auch persönlich privat, besonders viel Geld hatte ich da nicht, aber habe ich auch investiert. Es hat mir Spaß gemacht und deswegen habe ich mich entschieden, den Weg zu gehen. Ich hatte bei Morgan Stanley hatte ich auch ein Praktikum gemacht. Da finde ich das Team auch gut und habe mich dann entschieden, dort anzufangen.
Und gab es jemanden so in deinem Jahrgang oder in einer benachbarten Jahrgangsstufe, den du später dann in der Rolle als Gründerin oder als Gründer wieder getroffen hast, wo ihr sozusagen auf unterschiedlichen Seiten des Tisches saßt?
Na, also es gibt sicherlich auf der anderen Seite des Tisches saß ich jetzt konkret noch nicht, aber es gab einige Gründer. Es gab Mark Appelhoff und Christopher Cordes bei mir im Jahrgang, die, ich sag mal, Home24 gemacht haben. Brigitte Wittkind, die hatte auch dann auch mit verschiedenen Stints bei Rocket Internet gemacht. Da gab es Leute, die über mir im Jahrgang waren, der Martin Ott zum Beispiel, der bei Facebook war, der jetzt auch CEO von Taxfix ist. Ja, also es gibt mehrere Gründer. Ich saß jetzt noch nicht direkt gegenüber denen am Tisch im Deal, aber ja, es gab doch schon sehr viele Leute, die den Gründerweg gegangen sind. Ja.
Und hat es dich irgendwann gereizt, auch selber operativ Hand anzulegen? Oder sagst du, jetzt die Interaktion mit den Gründern in euren Pokus ist eigentlich so intensiv und so spannend, dass du da nah genug dran bist für deinen Geschmack?
Ja, also mir macht es natürlich Spaß, irgendwie Unternehmen aufzubauen, mitzuhelfen. Ja, ich habe mich dann irgendwann mal entschieden, gereizt hat es mich sicherlich schon, aber ich finde den Private Equity Bereich sehr, sehr spannend, gerade mit Gründern zusammenzuarbeiten, die große Ambitionen haben und denen dabei zu helfen, das Unternehmen größer und besser zu machen. Das ist so ein bisschen meine Rolle. Ja, da backe ich lieber die Gründer als direkt irgendwie vorne zu stehen. Und das ist einfach ein Geschäftsmodell, was mir viel Spaß macht. Und das war auch der Grund, warum ich auch zu PSG gegangen bin. Ja, da bin hingegangen, wo wir relativ jung waren. Da waren wir 12 Mitarbeiter hier in Europa. Jetzt sind wir mittlerweile 70. Ja, und ja, das ist, ich weiß jetzt nicht, ob das entrepreneurial ist, aber dann da habe ich natürlich auch einen gewissen Anteil am Aufbau der Organisation, welche Investments wir machen, und das fand ich dann sehr spannend. Aber ja, den Sprung rüber ins Entrepreneurship habe ich noch nicht geschafft.
Ja. Ja, aber genau das will ich mir zunutze machen heute, dass du halt einen guten Überblick hast über verschiedene Portfolio-Companies, mit ganz vielen smarten Gründerinnen und Gründern zusammenarbeiten kannst, weil häufig interviewe ich ja Gründerinnen oder Gründer, die eine Sache sehr, sehr gut gemacht haben oder zwei im Aufbau ihrer Company. Und da gehen wir dann rein mit dem Deep Dive. Was wir heute machen wollen, ist eher mal darüber sprechen, wie komme ich eigentlich zu profitablem Wachstum und was sind die wichtigsten Treiber, die du aus Investorensicht siehst und wie komme ich konkret dahin? Ja, und freue ich mich auf jeden Fall drauf. Einen Aspekt würde ich gerne vorher noch behandeln, und zwar die Möglichkeit, so viel zu investieren. Die hat PSG, weil ihr gerade einen neuen Fund geraced habt. Ich glaube, 2,6 Milliarden Euro waren es, die geirrmarkt sind für den europäischen Bereich. Ne? Kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen?
Ja, genau. Also 2,6 Milliarden, das ist unser zweiter Fonds in Europa. Und da investieren wir in europäische Unternehmen. Ja, und also von daher, das ist im Prinzip der Fonds, aus dem wir in dem ich arbeite, in dem wir in Deutschland, aber auch in Europa investieren. Separat haben wir noch einen US-Fonds, der nochmal deutlich größer ist, der derzeit 4,7 Milliarden Dollar ist. Genau das gleiche Playbook, Investment-Fokus, auch B2B-Software-Scale-Ups, die wir da machen. Und in Europa, ich hatte es ja gesagt, haben wir 25 Plattform-Investments. Zusammen mit den USA sind wir bei über 100.
Ja, dann ist ja allein an der Fondsgröße betrachtet Europa jetzt sozusagen relativ sogar übergewichtet, wenn man sich die Gesamtmarktkapitalisierung der Softwarefirmen in den USA versus die in Europa anguckt und euer europäischer Fonds ist mehr als halb so groß wie der US-Fonds. Ist das so ein bisschen Ausdruck eurer Strategie, auch in Europa noch mehr Fokus zu legen?
Ja, das ist ganz interessant. Also wenn man sich anschaut, Marktkapitalisierung, gebe ich dir recht, ist natürlich USA größer und es wird natürlich getrieben von den großen Software-Tech-Unternehmen, die es da gibt. Was ganz interessant ist, ist, wir sehen in Europa genauso viele Softwareunternehmen, B2B-Softwareunternehmen, wie in USA. Also von der Market Opportunity, also gerade so kleinere Unternehmen, 5, 10, 20 Millionen Umsatz, ERA, sehen wir genauso viele Unternehmen USA versus Europa. Der Unterschied ist, dass es in Europa nicht besonders viele große Softwareunternehmen gibt. Also ich sage mal 100 Millionen plus. Und das ist natürlich eine Chance für uns, wo wir sagen, da können wir mithelfen, ich sage mal diese internationalen Branchen-Champions mitzuentwickeln, zusammen mit den Gründern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und deswegen glaube ich, ist der europäische Markt für uns auch und für unser Geschäftsmodell sehr spannend.
Und wenn du sagst, mitzuentwickeln und Plattformen, dann hört man da auch schon ein bisschen drauf bei raus. Ihr macht kein klassisches VC oder nicht nur klassisches VC-Geschäft, sondern ihr macht auch Private Equity-Geschäft, dass ihr sagt, wir akquirieren eine Plattform und mit dem Management-Team zusammen machen wir dann Add-on-Acquisitions, um daraus eben genau die kritische Größe von 100 Millionen, wo ihr dann gerne mit den Companies hin wollt, zu erreichen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Also im Prinzip, wir investieren in, was wir nennen, B2B-Software-Scale-Ups. Ja, das heißt, das sind typischerweise gute Unternehmen mit einem hohen Product-Market-Fit, die in guten Märkten aktiv sind. Ja, und wir sehen eine transformative Wachstumsmöglichkeit, die wir zusammen oftmals mit den Gründern dann realisieren wollen. Ja, und das kann rein organisch sein, das kann M&A-bedingt sein und oftmals ist es eine Kombination von beiden. Und genau, unser Ansatz ist so ein bisschen, dass wir versuchen, ich sag mal, das Private Equity und auch Software-fokussierte Investorenmodell zu, ich sag mal, kleineren mittelständischen Softwareunternehmen zu bringen. Ja, was ist vielleicht, die vielleicht ansonsten vorher nur Zugang hatten zu Venture Capital oder vielleicht zu einem national fokussierten Tech-Fonds. Und da versuchen wir natürlich mit unserer, ich sag mal, internationalen Software-Investment-Plattform einen Mehrwert, das ist zumindest die Ambition, beitragen zu können.
Was ich ganz spannend fand, ihr seid ja auch bei den Artist on Tour Events dabei. Da hatte ich einen Founder, die sind aktuell zwischen 2 und 3 Millionen ERA. Und der meinte, na gut, PSG muss ich ja eigentlich gar nicht mitsprechen. Die sind ja, oder ich bin ja auch viel zu früh für die. Wo dann es so aha gemacht hat bei ihm, als ich meinte, nee, überhaupt nicht. Du kannst ja potenziell super spannende Acquisition sein als Add-on für eine Plattform. Ne? Mit 2-3 Millionen ERA bist du als Plattform wahrscheinlich nicht groß genug, um selbstständig zu sein, aber es kann ja ein total sinnvoller Add-on sein. Und, der Gründer ist dann auch tatsächlich mit jemand aus deinem Team da tiefer ins Gespräch eingestiegen. Also finde ich auch ganz interessant, diesen Ansatz dass sich die Gespräche da trotzdem lohnen können.
Nee, absolut, genau. Und also wir haben jetzt, genau, ich habe jetzt nur erwähnt, wir haben 25 Plattform-Investments gemacht in Europa. Wir haben wahrscheinlich mehr als 75 Add-on-Akquisitionen um diese Plattformen drumherum gemacht. Also von daher, genau, wir schauen uns das immer, jedes Unternehmen aus dem Blickwinkel, Plattform und Add-on an. Ich würde auch dazu sagen, wir haben ein Investment gemacht, auch in Deutschland, Firma nennt sich Billwerk, sitzt in Frankfurt, die macht Subscription Billings Management. Und das war unser Plattform-Investment in dem Sektor. Das war ein Sektor, der noch relativ, jung ist in Europa. Da gibt es nicht 10 Millionen, 20 Millionen ERA-Spieler in dem Markt. Und da haben wir ein Investment getätigt, wo das Unternehmen so zwischen 2 bis 3 Millionen ERA hatte, auch als Plattform. Wir versuchen da, wenn wir ein Business beziehungsweise das Team spannend finden und wir glauben, wir können da gut zusammenarbeiten, versuchen wir relativ flexibel zu sein. Ja, und ob das ein bisschen kleiner ist, als was wir normalerweise machen, ein bisschen größer, oder ob das irgendwie Mehrheit ist oder eine Minderheit, da versuchen wir uns relativ flexibel uns aufzustellen.
Jetzt hast du eigentlich schon die perfekte Brücke gelegt mit dem Billwerk-Beispiel. Du hast vorhin nämlich gesagt, dass einer der wichtigsten Werttreiber ist, sicherzustellen, dass ich Product-Market-Fit habe. Mhm. Ja, und es scheint ja etwas gegeben zu haben, auch in dem Fall von Billwerk, wo ihr gesagt habt, ja, das passt, die bieten einen Service an, der ist in Europa vielleicht noch nicht so etabliert. Und wie stellt ihr denn eigentlich dann genau fest, hat jemand schon Product-Market-Fit? Worauf guckt ihr da, wie erkennt ihr das und wie befähigt ihr Companies dabei, besseren Product-Market-Fit dann auch herzustellen? Das ist so der erste Aspekt, glaube ich, von dem Change of profitables Wachstum, auf den ich in etwas mehr Detail gerne mit dir eingehen würde.
Ja, also klar, also Product-Market-Fit ist extrem wichtig. Ja, also es ist so also wenn das nicht gegeben ist, dann wird alles andere so ein bisschen schwierig. Und klar schauen wir uns an, irgendwie die Umsatzentwicklung, ja, gewinnt das Unternehmen irgendwie neue Kunden. Aber wichtiger ist dann halt zu messen Kundenzufriedenheit, ja, also durch Net Promoter Score, NPS, ja, ist das besser als vielleicht der Wettbewerb, ja. Ein anderes KPI ist, was wir uns immer anschauen, ist Product ROI. Das heißt, was ist der quantifizierbare Mehrwert für den Kunden? Und da typischerweise und über die Kosten der Software hinweg. Und dann, ich sag mal, Faustregel, und das kann natürlich auch extrem stark variieren, aber ich sag mal, Minimum 5-mal sollte dieser Faktor sein. Das heißt, wenn ich 10.000 Euro für die Software bezahle, dann muss ich eigentlich einen Return jährlich von 50.000, ja, Minimum generieren. Und oftmals kann das natürlich auch deutlich höher sein. Und dann natürlich, was wir uns anschauen, sind Kundenakquisitionskosten, Customer Acquisition Cost, und das auch natürlich über Lifetime Value, also LTV CAC. Da sehen wir typischerweise, dass das Unternehmen mit gutem Product Market Fit, ich sag mal 5-mal haben, sehr gut, ja, ist 10-mal plus, und das suggeriert dann auch, dass man eigentlich vielleicht mehr in Sales und Marketing investieren sollte, weil es einfach sehr rentabel ist, weiter in Go-to-Market zu investieren.
Wollen wir uns die drei, die du jetzt genannt hast, nochmal ein bisschen genauer angucken? Gibt es also zum NPS wäre meine erste Frage, wenn den NPS von dem Target, was du dir anguckst, kannst du ja wahrscheinlich gut bestimmen. Die haben vielleicht Kundenumfragen gemacht in der Vergangenheit. Wie kannst du das benchmarken? Woher kennst du den NPS von Mitbewerbern oder Industry Standards?
Ja, das machen wir typischerweise durch Marktumfragen. Ja, also das heißt, dass wir dann einfach mit Unternehmen sprechen, also eine weitere Marktstudie. Ja, und dann greifen wir natürlich ab und identifizieren natürlich auch, was sind die Kernwettbewerber von den Unternehmen. Und dann ist es wichtig, also die NPS-Score an sich in absolut, ja, die kann sehr stark variieren, je nachdem, welche Industrie man ist und auch in welchem Land, das Deutschland eigentlich immer so ein bisschen pessimistischer. Aber wichtig ist halt, wie das relativ dasteht. Also wir wollen halt in Produkt oder Marktführer investieren, die auch ein hohes Ansehen bei den Kunden genießen.
Mhm. Macht ihr das in-house oder wendet ihr euch da an externe Research-Agenturen oder Spezialberatungen, die solche Erhebungen machen?
Genau, das machen wir oftmals intern, auch durch Expert-Calls, die wir machen. Einfach, dass wir einfach verstehen, wir reden mit Kunden, mit anderen Anbietern und verschaffen uns ein Bild über die Wettbewerbslandschaft. Und dann haben wir natürlich eine kleine Sample Size, ja, und wenn wir dann natürlich einsteigen in die Due Diligence und wenn das konkreter wird, dann arbeiten wir halt auch mit Unternehmensberatern zusammen, beziehungsweise mit Expert Search Firmen zusammen und machen dann eine größere Marktstudie. Und Teil dessen ist natürlich auch immer, der NPS-Score.
Ja, Okay, verstanden. Und die zweite Kennzahl, die du genannt hattest, der Product ROI sollte mindestens 5x sein. Ich glaube, das ist soweit verständlich, da würde ich jetzt kein Deep Dive drauf machen. LTV CAC, da ist ja häufig die Fragestellung, wie bestimmst du eigentlich deinen Customer Lifetime Value, gerade bei Startups, die noch gar nicht wissen, wann kommt es denn zu Churn oder wie ist das Upgrade-Verhalten oder das wie gut lässt sich ein Produkt upsellen und was ist dann die letztliche Customer Lifetime Value? Hast du da irgendwie konkrete Punkte, die du Gründerteams mit an die Hand geben kannst, wie man das besser bestimmen kann?
Wir investieren ja typischerweise in Unternehmen, die haben Kunden, die haben, ich sag mal, ein Go-to-Market, was ganz gut funktioniert, dann ist es natürlich einfacher.
Da sind die Koren schon ein bisschen stabiler, ja.
Genau, da haben wir die Koren, die schon stabiler sind und schauen uns dann halt auch natürlich die einzelnen Koren an. Ich glaube, es ist immer wichtig, und ich weiß jetzt nicht, ob das ein guter Tipp ist, aber man will halt versuchen, ich sag mal, mission critical zu sein als Softwareanbieter. Ja, das heißt, dass es extrem schwer ist, sobald man, die eine Lösung adaptiert, davon wegzugehen, weil man einfach irgendwie die Geschäftsprozesse oder die Arbeitsabläufe umstellt und einfach so einen hohen Kundennutzen hat, ja, dass man eigentlich nicht weggeht. Und also eine Stabilisierung gerade von Churn ist wahrscheinlich der wesentliche Treiber von Lifetime Value. Und dann natürlich gibt es nochmal, die Möglichkeiten, das zu verbessern durch Upselling und so weiter. Aber ich glaube, das Fundamentale ist, eine sticky Solution zu vertreiben. Und das hilft, ich sag mal, 80%, ja, dabei einfach dieses LTV-CAC positiv zu beeinflussen. Ja.
Du hast jetzt gerade Churn angesprochen. Ist die Churn-Rate auch etwas für dich, was eine Aussagekraft in Bezug auf Product-Market-Fit hat?
Ja, schon. Und das ist natürlich kalibriert, ich sag mal, für den Sektor oder vielleicht das Segment, wo das einverkauft wird. Ja, aber ich sag jetzt mal, wenn du ein Unternehmen bist, industriespezifische ERP-Software für mittelständische Unternehmen mit 50 bis 100 Millionen Umsatz, einfach mal. So, und wenn du da eine Churn-Rate hast, die höher ist als 5%, dann ist das extrem, dann ist das nicht gut. Das zeigt, irgendwas funktioniert nicht, weil das ist ungefähr das, was der Markt ist. Und ERP ist natürlich sehr funktionsreich und ich sag mal sehr zentral. Und wenn da viele Kunden weg von deiner Lösung gehen, dann ist das schlecht. Das ist natürlich ganz anders, wenn ich jetzt ein Produkt habe, im Marketing-Automation-Bereich, ja, wo ich das an Kleinstkunden, ja, mit 2 bis 5 Mitarbeitern, da habe ich natürlich einfach deutlich mehr Churn. Das heißt, wenn ich da irgendwie es schaffe, irgendwie den Churn auf 15% zu begrenzen, dann ist das immer noch sehr gut. Ja. Aber ich glaube, auch relativ gesehen ist es einfach wichtig, dass man eine sticky Lösung hat und auch eine stickiere Lösung als vielleicht der Wettbewerb. Und das ist ein wichtiges Kriterium.
Baust du aktuell eine SaaS-Company auf, dann wurdest du vermutlich schon mal von potenziellen Kunden oder auch Investoren nach SOC 2, ISO 27001 oder HIPAA-Konformität gefragt. Und wenn nicht, dann wird der Tag wahrscheinlich bald kommen. Die Erlangung dieser Konformität kann dein Unternehmen nämlich erhebliches Wachstum ermöglichen und Vertrauen schaffen. Aber der Prozess dahin ist oft zeitaufwendig und kostspielig. Vanta kann dir dabei helfen. Vanta automatisiert bis zu 90% der Konformitätsarbeit und macht dich in Wochen auditbereit anstelle von Monaten. Und dadurch kannst du bis zu 85% der damit verbundenen Kosten einsparen. Und Vanta skaliert mit deinem Unternehmen, um dir erfolgreich den Markteintritt in neue Märkte, den Abschluss größerer Deals und das Vertrauen der Kunden zu ermöglichen. Um zu erfahren, warum sich über 6.000 schnell wachsende Unternehmen für Vanta entschieden haben, buch dir jetzt eine individuelle Demo mit dem Team von Vanta auf vanta.com/artistonair. Das ist vanta.com/artistonair in einem Wort.
Dann wissen wir jetzt, was die Kennzahlen sind, die ihr euch anschaut, um Product Market Fit zu beurteilen. Und noch wichtiger als dass es da ist, ist dann ja going forward, dass man auch Product Market Fit behält. Und ja. Ihr könnt euch beim Investment oder vorm Investment schon anschauen, ob diese Softwarelösung Mission Critical ist, also zu dem essentiellen Toolstack gehört. Was macht ihr denn dann mit den Management-Teams oder den Gründerteams going forward, damit dieser Product Market Fit auch bestehen bleibt?
Genau. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt, Janis. Also es ist extrem schwer, Product Market Fit herzustellen. Ich würde argumentieren, es ist fast schwieriger, das noch beizubehalten. Und der Grund ist, wir arbeiten natürlich immer mit Unternehmen zusammen, um, ich sag mal, was weiß ich, das Business weiter zu skalieren. Das heißt, vielleicht neue Kundensegmente zu erwerben, vielleicht auch, ich sag mal, weitere Funktionalität anzubieten. So, das Problem, was viele Unternehmen haben, wenn man sich da zu sehr auf neue Sachen funktioniert, ist, ich sag mal, das Core des Unternehmens, ja, und auch der Grund, warum, ich sag mal, die bestehenden Kunden das Produkt gekauft haben, wenn man sich darauf nicht mehr fokussiert. Das heißt, für uns ist es extrem wichtig, auch im Development, ich sag mal, sich auf die Core-Use-Cases zu fokussieren. Und das sind oftmals nur 5, 10, ja, im Prinzip das, warum, was die Endkunden am meisten benutzen, ja, und das immer besser zu machen, ja, immer intuitiver, automatisierter zu machen und den Vorsprung, den ich vielleicht am Anfang hatte, auch beizubehalten, weil leider Gottes ist es halt so, dass der Wettbewerb schläft halt in der Regel nicht. Und wenn man da irgendwie die Core-Use-Cases vernachlässigt, dann hat man halt ein Problem, dass es vielleicht einfach eine deutlich bessere Lösung gibt. Ja, und da hilft es halt auch nichts, dass man da irgendwie neue Funktionalität und so weiter entwickelt hat. Das heißt, das ist eigentlich immer die Basis. Da wollen wir sicherstellen, dass die Basis und auch das Core des Unternehmens auch mittel- und langfristig sichergestellt ist.
Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, dann muss ich in meine Software von Anfang an eigentlich auch Analytics implementieren, dass ich sehen kann, welche Features werden vom Kunden eigentlich wie intensiv genutzt. Dann verstehen, was sind die Core-Features, ohne die mein Kunde nicht kann, für die dann auch eine Zahlungsbereitschaft entsteht. Und dann fokussiere ich mich drauf, diese Core-Features so weiterzuentwickeln, dass ich mit Abstand die beste Lösung im Markt habe.
Absolut. Da braucht man vielleicht kein Analytics-Tool, aber man muss es tracken, genau. Und natürlich kann sich das Kundenverhalten natürlich auch ändern im Zeitablauf und genau festzustellen, genau, was sind die Use Cases oder Workflows oder Features, die Kunden am meisten benutzen, auch die am meisten wertschätzen. Da ist es, glaube ich, wichtig, da ein sehr starkes Auge drauf zu haben und sich genau, ja, ein Großteil auch der Produktentwicklung darauf zu verbringen, diese Features stetig zu verbessern.
Mhm. Dann, das ist jetzt schon wieder die perfekte Überleitung zum nächsten Punkt. Wenn ich eine Software anbiete, dann muss ich mich ja eigentlich fragen, ich habe vielleicht schon ein paar Kunden gewonnen, jetzt kriege ich Feature-Requests von Kunden. Inwieweit entwickle ich diese Features weiter oder wann laufe ich Gefahr, so Customized Solutions anzubauen, die dann eventuell nur von einem Kunden eingesetzt werden können? Oder wie kriege ich eine Standardisierung rein? Weil du in einem anderen Gespräch zwischen uns auch mal gesagt hattest, dass du siehst, dass Standardisierung eigentlich einer der Kernwerttreiber ist, dann auch, um eine A, skalierende, aber B, auch profitable Firma zu bauen. Kannst du da nochmal deine Sicht drauf teilen?
Ja, ich meine, Standardisierung ist natürlich einfacher, je größer du bist, ja, weil natürlich dann die Abhängigkeit von dem einzelnen Kunden natürlich weniger ist. Deswegen ist es vielleicht einfacher gesagt, als getan. Aber
lass da reingehen, wo es am allerschwersten ist. Ich habe vielleicht, I don't know, irgendwo zwischen 20 und 50 Kunden, ja, im SMB oder Enterprise-Segment, und jetzt kommt einer davon und sagt, wir würden gerne noch das und das und das machen. Ja. Wie gehe ich damit um als Team?
Ja, also ich würde einfach, ich glaube, zwei Möglichkeiten. Einmal, ich mache das, ja, weil der Kunde extrem wichtig ist für mich, sehe aber zu, dass die Entwicklung spezifisch für den Kunden auch, ich sag mal, einen Nutzen trägt für, ja, für einen Großteil meiner anderen Kunden, ja, und dass ich im Prinzip dann in der Lage bin, ja, also dieses neue Feature Set ja dann auch an andere Kunden zu vertreiben. Ja, also was man vermeiden will, ist natürlich so ein bespoke ja, spezifische Kundenentwicklung, ja, was natürlich auch zur Attraktivität und auch zur Skalierbarkeit des Unternehmens geht. Und ich sag mal, eher generell ist es natürlich, man bekommt natürlich, wir sehen das auch bei unseren Unternehmen, wir bekommen extrem viele Feature-Requests. Und dabei ist es halt wichtig zu priorisieren. Und wie wir das machen, ist halt, okay, was ist der Impact, ja, für den Kunden? Und ja, wie viel Prozent unserer Kunden sehen eigentlich diesen Impact? Ja, und dann, ich sag mal, ein weiteres Thema ist, ist der Impact so groß, dass ich den auch separat monetisieren kann? Ja, und wenn die drei Kriterien zutreffen, dann ja, macht das sicherlich Sinn. Aber das ist sicherlich so, dass man, ich sag mal, die meisten Unternehmen, ich sag mal, vielleicht maximal 5% der Feature Requests, ja, tatsächlich dann umsetzen.
Okay, das heißt, von den Softwarefirmen, die Software produzieren, 5% der Feature Requests, die an sie herangetragen werden, enden dann tatsächlich in der Umsetzung.
Oder Mitarbeiter und so weiter, genau. Und da muss man halt, glaube ich, extrem aufpassen, da diszipliniert zu sein. Ja, dass man sich da nicht zu viel verzettelt und vielleicht auch zu viel, ich sag mal, Development-Kapazität, aber dann letztendlich dann auch Support-Kapazität auf Sachen verbringt, die entweder wenig Kundennutzen bringen, ja, oder auch nur für wenige Kunden, ja, und ja, ich glaube, das ist so eine der größten Herausforderungen, die man.
Ja, klingt nach einem sinnvollen Dreisatz. Du hast jetzt gesagt, Impact, Monetarisierbarkeit und Prozentsatz der Kunden, für die das dann tatsächlich relevant ist. Zu dem letzten Kriterium, wie kriege ich das denn sinnvoll und effizient raus? Wie viele meiner aktuellen Kunden potenziell ein neues Feature nutzen wollen würden?
Es ist kundennäher, das ist regelmäßiger, dass man natürlich die Kunden oder zumindest einen Teil der Kunden mit involviert in gerade, ja, was weiß ich, in die Product Roadmap. Ja, das kann unterschiedliche Sache sein. Am Ende des Tages willst du.
Ist das dann ein guter Account Executive oder ein guter Customer Success Prozess, der solche Gespräche auch führt und die Kundenbeziehung da managt? Oder wie mache ich das am besten tatsächlich in der Umsetzung?
Ja, das kann absolut. Das kann, ich sag mal, Kunden, Account Executives, Customer Support mit in Product Roadmap einzubinden. Und das könnte auch sein, ein Panel von Kunden zu haben, ja, die vielleicht, wo man sich die Meinung einholt und was weiß ich, die Product Roadmap mit verprobt. Das kann eine weitere Umfrage sein. Also da gibt es immer unterschiedliche Datenpunkte, wie man da drankommen kann. Wichtig ist, dass man ja, dass man, ich sag mal, den Sektor, in dem man investiert und auch die Kundenbedürfnisse sehr gut versteht. Ja, und wie man da hinkommt, das kann zu unterschiedliche Wege. Und dass man versteht, was den Kunden wichtig ist, aber auch insbesondere, was dem Großteil der Kunden nicht wichtig ist.
Ja. Kannst du noch ein, zwei konkrete Beispiele nennen, wie man ein Kundenpanel idealerweise zusammenstellt, aufbaut und dann auch dafür sorgt, dass man die Informationen, die man haben will, aus diesem Panel herausbekommt?
Ja, oftmals ist es so, dass man, glaube ich, mit den größeren Kunden arbeitet regelmäßig einen Dialog macht, die Product Roadmap vorstellt, Feature Requests, ja, und einfach das regelmäßig das Gespräch sucht. Da muss man, glaube ich, aufpassen, dass je größer das Unternehmen wird, wird natürlich die Abhängigkeit von den Großkunden oder den ersten Kunden natürlich weniger. Und da muss man, glaube ich, zusehen, dass man ein möglichst repräsentatives, ja, Feld an Kunden hat, wo man da sich regelmäßig Feedback einholt. Ja,
an welcher Stelle in der Organisation würdest du die Verantwortung für dieses Panel aufhängen? Das kann ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das könnte ja sowohl bei einem CTO oder bei einem CPO liegen, aber auch bei einem Head of Customer Success oder bei einem Dev-Team oder vielleicht sogar beim CEO.
Ja, ich glaube, der CEO sollte auf jeden Fall da dran sein, ja, weil es einfach wichtig auch die Weichenstellung ist für das, ja, für das Unternehmen, also wo die Reise hingeht. Und oftmals sehen wir so, dass es der CPO, ja, zusammen vielleicht mit dem CRO oder Head of Customer Success, dass sie das gemeinsam verantworten.
Okay, finde ich cool. Gutes konkretes Learning, was wir da, glaube ich, mitnehmen können. Und dann würde ich gerne zu einem dritten Punkt gehen, den du im Vorgespräch auch erwähnt hattest, nämlich wie B2B-Software-Companies eigentlich M&A nutzen können. Also sowohl von der industriellen Logik her, aber auch auf welche Synergieeffekte man achten sollte, wenn man den Schritt für sich in Betracht zieht.
Also für uns, wenn wir M&A machen, ist es erstmal wichtig, vielleicht ist es Basics, aber dass es wirklich eine industrielle Logik gibt. Ja, das heißt, ich stärke mein Kerngeschäft oder mein Produkt ja durch diese Akquisition. Und am Ende des Tages, wir hatten ja vorhin KPIs auch beschrieben, ja, das wichtigste KPI, was wir uns dann natürlich anschauen, okay, was ist die Cross-Selling Opportunity? Das zweite ist, gibt es eine Produktkomplementarität? Also ich kann das irgendwie integrieren in mein bestehendes Tech- oder Produktstack. Und ich kann das auch als ein Unternehmen führen. Also das heißt, wir sind oftmals in den M&A-Akquisitionen oder in den Plattformen, wie wir es Buy-and-Build-Plattformen, wie wir sie nennen, ist es halt wichtig, dass das, ich sag mal, ein funktional integriertes Unternehmen bleibt, und dass man da nicht irgendwie, was weiß ich, 4 Unternehmen im Logistikbereich irgendwie zusammenkauft, der irgendwie eine Holdingstruktur drüber legt, der, aber hey, es gibt kein Cross-Selling, die fokussieren sich auf unterschiedliche Kundensegmente, außer im G&A-Bereich gibt es keine Kostensynergien, das ist halt jetzt nicht, es kann sehr erfolgreich sein, aber das ist jetzt kein Playbook, was wir machen, sondern wir versuchen halt da eine hohe industrielle Logik zu haben und dann halt, ich sag mal, so ein Branchenführer in einem Segment zu entwickeln.
Wo habt ihr das besonders erfolgreich getan? Kannst du da ein Beispiel nennen?
Ja, also ein Unternehmen, wo wir investiert sind, ist Hornet Security. Die waren wo wir investiert haben, waren die Marktführer, ich sag mal, für E-Mail-Security im Dachbereich für kleinere und mittelständische Unternehmen.
Hornet Security heißen die?
Hornet, also Hornet Security. Und sitzt ein Unternehmen sitzt in Hannover, wird geführt von Daniel Hoffmann, der auch der Gründer des Unternehmens ist. Und da haben wir halt gesehen, natürlich zusammen mit dem Management, dass, hey, der gleiche Benutzer, der im Prinzip E-Mail Security macht, ob der jetzt intern in der IT-Abteilung von einem Unternehmen ist oder, ich sag mal, outsourced ist bei einem MSSP, der ist auch verantwortlich für Archivierungslösungen, der ist auch verantwortlich für Security Awareness, also andere Produkte. Es gibt aber eigentlich kaum Lösungen, ja, die oder Anbieter, die alles aus einer Hand im Prinzip gewährleisten und auch das ermöglichen, ich sag mal, verschiedene Funktionalitäten über ein Dashboard zum Beispiel, ja, zu betreiben, ja, und da haben wir einen Bedarf gesehen, haben einige Akquisitionen gemacht, die natürlich dazu geführt haben, das Umsatz zu steigern, weil einfach Cross-Selling-Opportunity waren, einfach der Umsatz pro Kunde war einfach höher, durch gewisse Bundles, die dann eingeführt wurden, und das hat natürlich auch dazu geführt, nicht nur zu einem Umsatz Wachstumsbeschleunigung, sondern auch zu einer Profitabilitätssteigerung, weil ich im Prinzip ähnliche Go-to-Market, Sales- und Marketing-Ausgaben habe, vertreibe aber, ich sag mal, ein höherpreisiges Product-Bundle, verkaufe das in die bestehende Kundenbasis, und das führt natürlich dazu, dass sowohl Umsatz als auch Profitabilität ansteigen.
Was waren das konkret für Akquisitionen, die ihr da gemacht habt? Also jemand, der vorher seine E-Mails sicherer machen konnte mit Hornet Security, was kann die Person heute noch machen mit der Paketlösung?
Genau, der kann im Prinzip, also das ist jetzt nicht nur E-Mails, ja, sondern es geht im Prinzip über die ganze Microsoft 365 Suite, ja, also inklusive SharePoint, Teams etc., die Microsoft anbietet, das abzusichern, auch zu archivieren, ja, als neues Produkt. Ich sage mal, ein Security Awareness Training, also Mitarbeiter darauf aufmerksam und zu schulen, ja, damit sie halt nicht in irgendwelche Phishing-Fallen irgendwie reintreten. Also ein deutlich breiteres, Security, Cyber Security Portfolio über deutlich mehr Applications. Ja,
das heißt, ihr seid da, wenn ich das richtig verstehe, aus einer Persona-Logik gekommen, habt euch überlegt, wer ist denn die Person im Unternehmen, die für Cyber Security und E-Mail-Sicherheit verantwortlich ist. Was sind die größten Schmerzpunkte dieser Person und können wir andere Lösungen noch bundeln und an die gleiche Person verkaufen, weil wir dann keine Customer Acquisition Costs auf jedem einzelnen Produkt haben, sondern nur einmalig auf das Bundle oder sogar Upselling machen können, weil wir eh schon drin sind. Habe ich die Logik so richtig verstanden?
Und das ist eine Fragestellung, die wir uns nicht nur bei Hornet Security gestellt haben, sondern die stellen wir uns im Prinzip bei jedem Unternehmen. Ja. Und genau. Und das meinte ich halt auch mit einer industriellen Logik von M&A, die das bestehende Geschäft, ja, in dem Fall ist E-Mail Security, einfach nochmal stärkt. Und was halt auch tatsächlich dann auch zu Cross-Selling am Ende des Tages führt.
Ja, und gibt es auch ein Beispiel, wo ihr euch verkalkuliert habt, wo das gar nicht funktioniert hat, wo du jetzt im Nachhinein sagst, eigentlich war die Hypothese richtig, mit der wir diese Akquisition getätigt haben, aber irgendwie hat es nicht so richtig gepasst oder nicht so richtig funktioniert und kannst vielleicht sogar in Hindsight ergründen, woran es dann gelegen hat?
Ja, also ich glaube, haben wir sicherlich Fehler gemacht, versuchen wir immer daraus zu lernen. Aber ein Beispiel, was mir einfällt, ist, was häufig schwierig ist, es gibt einen Bedarf, wir haben eine Funktionalität, also wir haben ein ERP-Geschäft, haben dann eine zusätzliche, ich sag mal, eine Cloud-Lösung gefunden, die, für Lead Generation, was nicht sehr gut ist, auch als Standalone-Lösung, die hat aber im Prinzip keinen Product-Fit oder keinen optimalen Product-Fit mit der Kundenbasis, die wir bereits haben. Und also gerade wenn das nicht übereinstimmt, dann wird halt Cross-Selling auch schwierig. Ja? Und deswegen müssen wir halt schauen, deswegen schauen wir auch immer, erstmal sind die Lösungen, die wir akquirieren wollen, ist die für unsere Bestandskunden, ja, ist das der gleiche Fokus, und da gibt es einen hohen Product Market Fit und da gibt es auch einen hohen Bedarf und Firmen sind auch bereit, für diese zusätzliche Funktionalität zu zahlen. Das ist eine. Zweitens kann ich das integrieren in den Product Tech Stack und das im Prinzip als eine Lösung verkaufen. Und drittens, was man nicht unterschätzen darf, ist, gibt es da auch einen Cultural Fit zwischen dem Target und der Plattform. Ja, und wenn das nicht bestanden ist und wenn die Mitarbeiter dann die Besten dann irgendwie weggehen nach der Transaktion und ich kann die nicht motivieren, dabei zu bleiben, dann hilft mir oftmals das beste Produkt nichts. Ja. Und klar, und da haben wir sicherlich ein paar Fehler gemacht, aber ja, hoffentlich, das ist ja auch so ein bisschen das, was du am Anfang gesagt hast, was wir halt sehen, ist, oder ein Großteil unseres Mehrwerts ist auch Mustererkennung, Pattern Recognition, dass wir halt, weil wir einfach nur im B2B-Software-Bereich tätig sind, ja, und dann werden halt Fehler gemacht und wir versuchen sie halt nicht zweimal und definitiv nicht dreimal zu machen.
Ja, jetzt hast du von den drei Themenfeldern, passen die Zahlen zusammen und die ökonomische Seite, passt die Technologie zusammen und passen die Kulturen zusammen. Da hast du von deinem Werdegang und deiner Ausbildung, glaube ich, absolut tick on the box, passen die Zahlen zusammen und macht das ökonomisch Sinn. Wo holt ihr euch denn Hilfe für so eine Tech-DD oder für eine kulturelle DD, beziehungsweise wie bewertet ihr, ob potenzielle Targets da zusammenpassen?
Ja, also oftmals ist es bei der kulturellen Aspekt, ich bin der Meinung, es gibt eine gute Art, M&A zu integrieren, also a good way and a bad way. Und das ist also schwarz-weiß, wenn es nach funktionaler Integration geht. Ja, wo es dann natürlich nicht schwarz-weiß ist, ist es gerade in dem Culture. Ja, und da ist es oft so, da ist das Management auch gefragt. Ja, also ja, das Target zu gewinnen, auch die Mitarbeiter, die dann auch zu alignen auf die Strategie nach vorne. Da ist es, weil da natürlich auch das tagtägliche Leben dann bestimmt ist, dann ist es oftmals, hängt es wirklich am Management-Team. Und da versuchen wir natürlich Tipps zu geben, aber das ist halt oftmals außer unserer Kontrolle.
Ja. Aber das heißt, da holt ihr euch keinen Rat von Externen, die dann irgendwie eine kulturelle DD von einer Beratungsfirma oder so, sondern da setzt ihr euch mit den Leuten direkt zusammen und kriegt dann ein Gefühl dafür.
Genau, wir kriegen dann ein Gefühl dafür, wenn wir dann auch immer sitzen, natürlich in der Due Diligence, ja, und auch unsere Management-Treffen, aber da ist das Wichtigste, dass das Management-Team muss sich da wohlfühlen, ja, und die werden da die intensivsten Gespräche führen, und wenn die sagen, hey, ich habe da meine Bedenken, dass wir da nicht am gleichen Strang ziehen, dann lieber, auch wenn es auf Papier Sinn macht, dann lieber das, die Akquisition nicht machen. Ja, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Zu deinem Punkt zur Tech-DD, das machen wir zum Großteil intern. Das ist ein ausschließlich auf B2B-Software fokussiert. Das ist Kern für uns. Da haben wir auch, wir haben ein Operations-Team von 50 Mitarbeitern. Das ist ein Teil davon auch auf Produkt und Technologie fokussiert. Also da werden wir interne Expertise auch mitbringen in der Due Diligence. Und dann arbeiten wir natürlich auch mit, ich sag mal, Drittanbietern, gerade bei der Due Diligence zusammen, aber also gerade wenn es um Themen gibt, Produkt, Tech, Complementarity, wenn es darum geht, um Roadmap-Themen, um vielleicht eine Migration von einer Software oder einer Plattform auf eine andere, wollen wir auch schon selbst Hand anlegen, ja, wenn der Bedarf da ist.
Wie oft kommt es vor, so von 100 Tech-DDs aus deiner Sicht, dass das technische Team sagt, nee, sorry, die Codebase ist so ein Kuddelmuddel oder die Codes sind einfach so unterschiedlich, dass wir da nie zusammenarbeiten werden können? Wie viele Übernahmeprojekte scheitern auf Basis dieser Tech-DD?
Relativ viele. Ich kenne die Zahl jetzt nicht von 100, aber ich würde sagen mehr als die Hälfte. Aber wir versuchen natürlich von Anfang an, bevor wir einsteigen, uns da ein Bild zu machen. Das wird dann im Prinzip und das ist ein wichtiger Teil auch des Filters, ja, wie wir dann auch sourcen. Deswegen de facto dann, wenn man wirklich in Live-Gesprächen ist, dann ist das selten der Fall, ja, weil wir vorher aber natürlich schon so eine das verprobt haben.
Das heißt, ihr schaut outside in schon mal, mit welchem Tech-Stack wurde das gebaut, built with oder so, ein bisschen tiefer reingucken. Und wenn ihr dann schon merkt, da gibt es keinen Fit, dann blast das an der Stelle auch ab.
Ja, genau.
Okay. Mhm. Alright. Dann hatten wir noch einen vierten Punkt. Chris, du hast gesagt, neben den Themen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, Product-Market-Fit, dann Standardisierung bei den Produkten der Arbeitsabläufe und M&A, gibt es noch einen wichtigen Baustein auf dem Weg zu profitablem Wachstum, nämlich: Wie strukturiere ich eigentlich meine Organisation? Wie gehe ich mit Talent um? Wie align ich mein Team? Und wie sorge ich dafür, dass die auch wirklich effizient zusammenarbeiten? Kannst du da auch noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was du bei deinen Portfoliounternehmen gesehen hast, wie dieser Wandel vonstatten gegangen ist?
Ja, klar. Also ich glaube, das ist natürlich wichtig. Am Ende des Tages, ja, backen wir Teams und ich sage mal, das Wichtigste ist, also gerade die, weil wir ja nur transformatives Wachstum machen, ist, ich sage mal, oftmals ist das Team, was, wenn man irgendwie die Unternehmensgröße in 2 Jahren verdreifachen, vierfachen möchte, dann ist es, glaube ich, wichtig, auch externe Leute mit reinzubringen, die Reise vielleicht schon mal gemacht haben. Also wir als Investor, das heißt, wir werden uns immer zusammensetzen, mit den Gründern, mit denen wir zusammenarbeiten, hey, wo gibt es vielleicht nochmal Bedarf an, ich sag mal, eine Fremdexpertise, die wir reinbringen, jemand, der schon mal Erfahrung gehabt hat. Ja, oftmals ist es im Go-to-Market-Bereich, ja, weil oftmals die Unternehmen, in die wir investieren, ja, die haben vielleicht das beste Produkt, aber ja, die sehen vielleicht noch Upside, wie man vielleicht irgendwie das Produkt vertreiben kann. Und das könnte dann zum Beispiel sowas sein.
Und die besten Leute für Go-to-Market, die sucht ja jeder in dem Bereich. Wie habt ihr euer Netzwerk da strukturiert oder wie findet ihr diese Personen dann, um auf euren Fokus auch wirklich Wert zu stiften?
Ja, das ist ähnlich wie nach Unternehmen. Also wir suchen auch nach Talent. Das ist so der größte Faktor, der unser Wachstum vielleicht irgendwie verhindern kann. Das ist regelmäßig auf versuchen wir, Leute kennenzulernen. Funktionale Experten oder auch ich sag mal erfahrene Software Manager und ich habe wahrscheinlich genauso viele Gespräche mit Unternehmen als auch mit Executives, ja, und da holt man natürlich so einen Talentpool weiter auszubauen und auch irgendwie Relationships aufzubauen. Und wenn wir dann die Möglichkeit haben, dass wir dann die Leute dann halt auch irgendwie platzieren können in einigen unserer Portfoliofirmen. Aber das ist ein, ja, also genau, gute Leute braucht jeder. Und da ist auch ein großer Teil meiner Zeit, die ich darauf verbringe, diese Leute kennenzulernen und dann mit den Leuten zusammenzuarbeiten.
Wie lang ist durchschnittlich eure Haltedauer?
Ist zwischen 4 bis 5 Jahre. Ja, es kann schneller sein, es kann mal länger dauern, aber typischerweise ist es 4 bis 5 Jahre.
Alright, das heißt, du schaust dir im Prozess der Akquisition das bestehende Team an, sagst, eventuell brauchen die an der einen oder anderen Stelle noch Verstärkung, versuchst dann, die besten Leute dafür zu gewinnen und dann muss die Organisation teilweise ja auch reorganisiert werden. Was sind da die häufigsten Muster, die du erkennst und was sind da die wesentlichen Werttreiber, die Startups noch heben können?
Ja, ich würde sagen, also wir bestimmen da nichts alleine, ja, sondern das ist einfach eine Diskussion auch mit dem, oftmals dem Gründer-CEO, dass man, oder mit der C-Suite und oftmals kommt die Einsicht oder die Nachfrage auch von dem bestehenden Management-Team, dass sie sagt, hey, wir brauchen einfach nochmal, da haben wir eine Lücke, kennt ihr jemanden, könnt ihr uns helfen, da jemanden zu bekommen, der da erfolgreich ist. Ich würde sagen, es gibt jetzt nicht irgendwie bei einer Reorganisation, da gibt es jetzt nicht, wir ziehen das immer auf diese Organisationsstruktur. Das hängt wirklich von Unternehmen zu Unternehmen, hängt es ab. Oftmals ist es so, dass wir natürlich auch helfen können, die Funktionen selbst einfach vielleicht anders zu gestalten. Also zum Beispiel CS Marketing, ja, wie sind die Prozesse, ja, wie sind die also die Verantwortlichkeiten, wie sind die Incentivierungsmechanismen, ja, hey, wenn ich ein Business vertreibe, ja, was ein Outbound Go-to-Market-Modell hat, ja, okay, das sind so typischerweise, was weiß ich, die Incentivierungsstrukturen, Teamaufbau, den man typischerweise hat, ja, hey, in der R&D-Organisation, wenn ich jetzt weiter skalieren möchte, welchen Ansatz fahre ich da? Also das ist dann eher, ich sag mal, oftmals funktional und das ist dann auch, hey, wie effizient bin ich als Unternehmen? Und natürlich, wenn ich irgendwie schnell skalieren will, da ist natürlich Standardisierung und Effizienz extrem wichtig. Ja, das heißt, wir schauen auch immer, hey, gibt es gewisse Tools, jetzt auch zum Stichwort AI, die ich vielleicht auch verwenden kann, um einfach einen gewissen Use Case oder eine Funktion einfach besser, effizienter zu betreiben. Und wenn ich auch deutlich schneller wachse, bekomme ich dann halt umso mehr Skalierungseffekte, beziehungsweise ich bekomme keine Engpässe hin, ja, im Support, wenn ich jetzt viele Neukunden irgendwie bekomme, aber ich komme einfach irgendwie mit dem Onboarding nicht hinterher. Ja, und da ist es natürlich, dass wir dann versuchen, natürlich auch aus den Learnings von unseren 100 anderen Portfoliofirmen da Learnings rauszuziehen und dann so ein maßgeschneidertes Paket auch für jedes einzelne Portfoliounternehmen da zu entwickeln. Und das ist aber gemeinsam erarbeitet. Das ist jetzt nicht so, hey, wir kommen hin und sagen, genau so müsst ihr es machen. Ja, das ist auf gar keinen Fall unser Ansatz.
Welche AI-Tools zur Steigerung der Effizienz hast du da in den letzten 12 Monaten am häufigsten empfohlen oder vorgeschlagen?
Ja, also wir haben so 30, und das haben wir auch global gemacht, so 30 Use Cases entwickelt eigentlich, und es geht querbeet, also über Sales Marketing, Entwicklung, Support, Onboarding, also wirklich querbeet, ja, also 30 Use Cases, wo wir sehen, hey, da gibt's schon signifikante Effizienzsteigerung durch AI geben. Am häufigsten ist es natürlich im Code-Generierungsbereich, ja. Da sehen wir natürlich solche Lösungen von GitHub, Copilot ist wahrscheinlich so das Prominenteste. Gibt es aber auch noch irgendwie GitLab von Duo. Da gibt es, Snike, DeepCode. Also gibt es je nachdem, welche Programmiersprache, welche Komplexität, ja, das Text hat, da gibt es.
Sind also jeweils Co-Piloten für Entwickler, die Software schreiben und dadurch wird die Effizienz des Programmierens angehoben, absolut, sozusagen.
Genau. Ja?
Genau. Was ist der zweite Use? Vielleicht können wir so die Top 3 oder die Top 5
machen. Ja, ich würde sagen, vielleicht das wahrscheinlich so Top 1. Ja, das andere ist so, ich sag mal, im Lead-Generation-Bereich, ja, gibt es auch, gerade wenn ich irgendwie so ein Inbound Inbound Go-to-Market-Modell habt, gibt es ja verschiedene Tools, die oftmals sehr, sehr hilfreich sind.
Weißt du, wie da die prominentesten heißen?
Ja, genau. Wir haben da zum Beispiel einmal so Sixth Sense, ja, mit Revenue AI. Wir haben Clearbit, das ist ein Teil von HubSpot, und Seamless AI von Autopilot sind so Sachen, die wir öfter mal eingesetzt haben. Und wie gesagt, ich will da auch nicht pauschalisieren, ja, denn das ist dann, ja, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, genau dieses Tool, ja, das
nee, nee, natürlich nicht, aber ich finde es spannend, dass ihr sagt, okay, es gibt 30 Use Cases, der häufigste ist wahrscheinlich irgendeine Art von Copilot in der Entwicklung, das zweite Thema Unterstützung in Lead Gen, was ist an drei?
Ich würde sagen, so der Customer Support oder der Onboarding-Prozess, ja, um den irgendwie zu automatisieren, und da gibt es solche Lösungen wie Pendo, die Product Fruits, Scribe, ja, das sind jetzt so drei Tools spezifisch, die, was weiß ich, oftmals helfen, einfach die Onboarding-Effizienz zu steigern. Ja, und also da gibt es ein Toolkit von, ich weiß nicht genau, aber ich sag mal 100, ja, AI-Tools, ja, die wir in unseren Unternehmen oder unsere Unternehmen benutzen. Und das sind jetzt aber einfach mal so die drei, ja, drei Top-Provider, ja, in den drei größten Use Cases.
Ja, finde ich cool, dass du sowas für eure Portfolio-Companies macht und das mit denen auch diskutiert. Gibt ja auch ein bisschen Orientierungshilfe, natürlich, auch wenn ihr nicht sagt, du musst das machen oder du musst das machen. Aber so ein bisschen Guidance und Austausch dazu kann ja nicht schaden. Vielleicht nochmal eine ganz andere Frage in Bezug auf euer Portfolio. Was ist denn die größte Wette, die ihr in eurem Portfolio liegen habt, wo du sagst, so, wenn das Ding funktioniert, das wird gigantisch?
Da will ich auch niemandem nahe treten, ja, deswegen da ziehe ich mich da so ein bisschen raus. Ich glaube, wir haben einige. Ja, und
sehr diplomatische Antwort.
Aber was wir oftmals machen, ist natürlich, ich sag mal, Branchenführer, also branchenspezifische Software, also ob das jetzt im Bestattungsunternehmerbereich ist, ob das im Fitnessstudio-Softwarebereich ist, ja. Also da, und da ist natürlich, ich sag mal, das TAM und das Potenzial natürlich geringer, ja, weil die Anwendung natürlich komplett industriespezifisch ist. Aber also wenn wir es schaffen, dadurch irgendwie den deutschen oder europäischen Marktführer in einer bestimmten Branchenlösung zu schaffen, dann ist es für uns, ja, ist ein Riesenerfolg, ja, und das will ich jetzt gar nicht, ja, unter irgendwie eine Cybersecurity, was natürlich horizontal ist, und ich schaffe da irgendwie den europäischen, das irgendwie miteinander zu vergleichen, ist, tue ich mich schwer, aber ich sag mal, wir arbeiten ja ausschließlich mit ambitionierten Gründern und Management-Teams zusammen, und ja, ansonsten treten wir gar nicht an.
Ja, okay. Sehr, sehr diplomatische Antwort. Ja, genau. ein bisschen muss ich dich ja versuchen, hier aus der Reserve zu locken. Ja. Okay, aber verstanden. Dann, ihr habt als Exit-Kanäle in der Regel entweder einen Trade-Sale an einen anderen PE-Player, der ein bisschen weiter oben sozusagen in der Food-Chain sitzt, oder ein IPO. Kannst du uns, oder habe ich noch, oder vielleicht auch einen Verkauf an einen Strategen mal, ne?
Mhm. Und also oftmals ist es so bei uns, was wir gesehen haben, also klar, wir haben auch ein IPO gemacht, wir haben auch an Strategen verkauft, aber oftmals ist es so, dass die Firmen, die wir investieren, ich sag mal, interessant sind für andere Private Equity, also einfach größere Private Equity. Und unsere Idee ist so ein bisschen, wir finden es immer ein bisschen schwierig, die Investmentstrategie darauf auszurichten, hey, was könnte irgendwie in 5 Jahren bei dem einen Strategen super strategisch wichtig sein, dass der uns irgendwie für eine hohe Bewertung irgendwie kauft. Das tun wir uns so ein bisschen schwer. Wo wir uns weniger schwer tun, ist einfach qualitativ hochwertige Unternehmen zu bauen, ja, die Branchenführer in gewissen Bereichen sind, die, ich sag mal, ein gutes Wachstum haben, die eine gute Profitabilität, die gute KPIs haben, ja, die professionell geführt werden, ja, effizient, auch mit, jetzt natürlich auch mit AI, und so weiter. Das ist unser das ist das, was wir machen. Und und dann schauen wir mal beim Exit, ja, wer da interessiert ist. Häufig ist es so, dass es dann auch tatsächlich irgendwie Private Equities sind, die vielleicht eine Plattform oder nehmen und sehen das als Möglichkeit, irgendwie aus dem europäischen Champion vielleicht den globalen zu machen.
Ja. Wie viel Prozent eurer Exits erfolgen an PE?
Der Großteil, also mehr als, also deutlich mehr als 50%. Ich würde auch sagen, eher 75% plus. Und das liegt aber auch zum Beispiel in Europa auch daran, weil es halt eben extrem wenig größere B2B-Software-Unternehmen gibt. Ja, aber es gibt immer noch sehr viel Kapital, auch über uns von den größeren Private Equity. Und deswegen gibt es da auch, ja, wenn es dann ein gutes Business gibt, was ja eine gewisse Größenordnung hat, dann gibt es auch in der Regel signifikantes Interesse. Und oftmals ist es so, dass das Private Equity, ich sag mal, Strategen auch in der Bewertung oder auch ein IPO in der Bewertung schlägt.
Ja. Ja, okay, verstanden. Danke für den kleinen Exkurs in euer Portfolio und eure Exit-Strategie. Der letzte Punkt, den du genannt hattest noch zum Thema den Weg einschlagen Richtung profitables Wachstum, ist Execution, Execution, Execution. Das ist so ein bisschen obvious, aber lass mal zum Non-Obvious gehen. Wie kriege ich es denn dann wirklich hin? Was sind die Sachen, auf die ich mich wirklich fokussieren muss, die ich wirklich richtig gut machen muss? Oder warum hast du den Punkt noch mit reingepackt?
Ja, ich finde, also wir schauen uns immer Unternehmen auch an, die verschiedene Wachstumsoptionen haben. Ja, und aber oftmals sehen wir, das ist einfach das Risiko, dass man sich verzettelt. Ja, also wenn ich da zu viel auf einmal mache, und das Management ist nicht fokussiert, also wenn ich Internationalisierung mache, ich mache Produktausbau organisch, ich mache M&A, ich mache Internationalisierung nicht nur in einem Land, sondern ich versuche in 5 Länder gleichzeitig zu gehen, dann ist es oftmals so, dass natürlich Management einfach sehr stretched ist und vielleicht auch das Kerngeschäft dann nicht mehr so betreuen kann, wie sie es eigentlich sollten. Und das ist natürlich auch oftmals sehr sehr teuer, ja, also in 5 verschiedene Länder und Marketing und Vertrieb aufzubauen und so weiter. Und deswegen glauben wir halt, dass halt der Fokus, und oftmals sind es 2, 3, und je nach Unternehmensunterschied, es kann auch 4 sein oder 5, ja, aber dass man die Themen wirklich priorisiert, die wirklich den größten Impact haben und dann wirklich, ja, fokussiert sowohl mit Kapital als auch mit Managementkapazität ja, auf die größten Opportunities, die am erfolgsversprechendsten sind. Ja. Und wenn die eine oder die andere mal nicht funktioniert, ja, und es einfach nicht rentabel ist oder es einfach nicht so funktioniert, dann kann man gerne nochmal umschalten. Aber was wir vermeiden wollen, ist einfach zu viel auf einmal zu machen. Und das führt dann oftmals zu einem schlechten Ergebnis. Ja. Auch nicht in der Wertsteigerung vom Unternehmen.
Sehr klare Priorisierung und klare Fokussierung.
Und ich glaube, was wir helfen können, natürlich als Value Add Investor, der auch anpacken kann, ist, vielleicht kann das Management, ja, Team irgendwie 2 Sachen machen, irgendwie sehr effizient, und wir können vielleicht noch so ein bisschen Leverage und Hilfe machen, mit reinbringen, wo wir vielleicht 3 Sachen irgendwie sehr effizient machen können. Da sehen wir so unseren Management-Wert und unseren Mehrwert.
Okay, wie viel Zeit verbringst du mit deinen, du hast gesagt, 6 Portfolio-Companies hast du aktuell oder 6 Plattformen aktuell. Wie viel Zeit verbringst du mit denen so in der durchschnittlichen Woche?
Ja, ich würde schon sagen, sicherlich mehr als 50% meiner Zeit. Das variiert natürlich extrem, und das am Anfang ist das, von einem Investment ist es typischerweise deutlich höher, als, ich sag mal, nach 2, 3 Jahren. Also das ist sicherlich der Großteil, und es ist immer schön, neue Deals zu machen, aber Portfolio first.
Ja, okay, gut, schöne abschließende Worte. Dann, wenn wir bei Portfolio First sind, wo würdest du denn mit deinen Portfolio-Foundern essen gehen in London? Oder hast du eine allgemeine Restaurantempfehlung für Leute, die in London sind, für unsere Restaurantliste auf artist.net?
Ja, also es gibt viele Restaurants in London, auch viele gute.
Heard about it, ja.
Und eine Empfehlung ist für mich ein Restaurant, nennt sich Scalini, ist in Chelsea, hier in London, ist auch das nächste Restaurant zu meinem Haus, auch sehr in der Nähe von unserem Büro. Also kann die Leute auch einladen, vorher bei uns vorbeizukommen. Es ist ein Italiener, es ist eine Institution, gibt es schon relativ lange in London. Und wer Pasta al dente mag, der ist da ziemlich gut aufgehoben.
Wer Lust auf Pasta al dente in London hat und einen Besuch bei Chris Stein von PSG, der möge sich melden. Entweder mache ich gerne eine Info zu Chris oder ihr meldet euch bei LinkedIn bei Chris Stein von PSG. Chris, hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast.
Super. Danke dir, Janis. Also, mach's gut. Ciao. Ciao.
Chris konnte ja an einigen Stellen des Interviews natürlich nicht alle Einblicke preisgeben, die er als Investor so hat. Wer also die Chance nutzen möchte, da im Detail noch mal ein bisschen genauer nachzufragen, der kann Chris entweder auf LinkedIn erreichen, Chris Stein, oder ihn und sein Team auf einem der nächsten Artist on Tour Events treffen und oder ich mache da sehr gerne auch eine Intro. In diesem Sinne, wir sehen uns, wir hören uns, bis bald. Ciao, ciao.